Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Wir steigen hinein in dieser Reihe in die künstliche Intelligenz und wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Beim letzten Mal haben Sie ja da schon mal hineinschnuppern können, indem Sie eine Podcast-Episode gehört haben, die von einer künstlichen Intelligenz produziert worden ist. Heute sitzen hier zwei echte Menschen da. Einmal Matthias Hülfenhaus, den Sie gerade hören, und eingeladen als Gast habe ich mir Dr. Martin Ritter von der Thüringer Landesmedienanstalt. Sehr herzlich willkommen, Martin.
Ja, besten Dank, Matthias.
Wir haben dich eingeladen, weil ich den Eindruck habe, du hast uns eine ganze Menge dazu zu erzählen als, ein Referent, der bei der Thüringer Landesmedienanstalt arbeitet. Vielleicht kennen das manche gar nicht. Was ist das, eine Landesmedienanstalt?
Genau, das erzähle ich ganz gern. Aber Matthias, hast du recht. Es ist tatsächlich so, dass wenn man über eine Medienanstalt spricht, die Menschen meistens nicht wissen, was es ist. Aber es ist recht einfach erklärt. Und zwar haben wir ja klingt ein bisschen technisch fast ein duales Mediensystem. Auf der einen Seite der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja unabhängig ist, da er ja quasi über den Rundfunkbeitrag, den wir alle kennen, mit den 18,36 Euro ja finanziert ist. Und wir haben aber natürlich im Rundfunk auch eine zweite Seite und das ist der Privatrundfunk. Mhm. Also ich sage mal, wenn wir jetzt in Thüringen sind, das ist alles, was Antenne Thüringen ist, Landeswelle Thüringen und so weiter und so fort. Und die haben eine eigene Institution, die natürlich Aufsicht und Zulassung macht, aber auch wieder staatsfern. Und das ist auch eine Medienanstalt und damit kann man sich schon vorstellen, dass die Mittel, mit denen wir arbeiten, auch aus dem Rundfunkbeitrag kommen. Also ich freue mich immer über alle, die ganz fleißig ihre 18,36 Euro bezahlen, auch wenn es natürlich immer oft eine Kritik ist, gerade in der letzten Zeit. Ja. Genau, und diese Aufgabe ist halt, sich um diesen privaten Rundfunk zu kümmern, dass man eine Zulassung bekommt, dass es Rundfunkfrequenzen gibt, dass man es hören kann, dass der Jugendmedienschutz eingehalten wird und das ist jetzt das, in dem Fall, warum ich hier jetzt sitze, hat in Thüringen die Medienanstalt auch eine große Aufgabe im Bereich der Medienbildung. Und im Bereich der Medienbildung, Matthias, haben wir uns auch kennengelernt bei einem Seminar, so war es in dem Sinne. Und das ist nichts anderes, dass wir jetzt versuchen, wirklich in Thüringen generationsübergreifend, ganz klar, beginnend bei der Kita, über Schule, über Schülerinnen und Schüler, über die Jugendarbeit, mit Familieneinrichtungen bis hin zu Senioren und Senioren, sie einfach Fitness, sage ich mal ganz einfach, für die Medienwelt zu machen, sodass sie selbstwirksam agieren können. Da haben wir eine ganze Menge Medienpädagogen, Teile von ihnen sitzt in Erfurt, die andere Teil sitzt in Gera, jeweils im Medienbildungszentrum der TLM. Genau, und ich mache immer sehr gerne eben auch diese KI-Themen, vor allem in der Erwachsenenbildung. Und so sind wir damals zusammengekommen und deswegen sitze ich jetzt hier.
So besten Dank auch dafür. So ist es. Ich habe das auch noch gut in Erinnerung, als wir bei euch waren in eurem Haus und du begeistert erzählt hast von KI, wie du das auch selber nutzt. Und ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wenn wir von KI reden, also von künstlicher Intelligenz, ist vielleicht für manche überhaupt nicht ganz klar, was das überhaupt ist. Also was verstehen wir denn unter KI?
Und das ist ganz spannend, weil ich wusste ja, dass die Frage kommt. Da habe ich jetzt überlegt, wie erkläre ich jetzt ganz einfach, wie KI funktioniert? Mhm. Und habe dann angefangen, nochmal auch zu schauen, nochmal zu recherchieren, wie kannst du das einfach erklären? Und bin dann auf die Idee gekommen, und das machen wir jetzt auch, ich frage die KI selbst. Das heißt, da Sie können mich ja jetzt nicht sehen, ich habe jetzt tatsächlich mein Smartphone hier vor mir und öffne die für die meisten bekannte App ChatGPT. Das ist ja das KI-Modell, was seit November 22 dann ja tatsächlich komplett in den Medien war, als das, ich sag mal, als der Vorreiter. Mittlerweile sind viele hinzugekommen. Aber das habe ich jetzt geöffnet. Mhm. Und quasi ChatGPT kann ich ja, ist ja ein Sprachmodell, ganz viele Dinge fragen und dann gibt es mir ganz viele Antworten. Und jetzt testen wir das einfach mal. Ich habe halt es jetzt neben mir, indem ich jetzt mal die KI frage, wie sie denn funktioniert.
Ja.
Und das Schöne ist, die Hörer erleben jetzt auch, wie mein Umgang mit KI ist. Also ich agiere jetzt ich habe jetzt eine parasoziale Beziehung mit einem technischen Gerät, aber das ist überhaupt nicht gar nicht schlimm. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich starte das jetzt mal. So, mal gucken. Ich sitze gerade hier bei einem Podcast und da geht es um KI. Und die erste Frage, die wir so ein bisschen haben im Dialog, ist, wie funktioniert eine generative KI? Wie funktioniert so ein Sprachmodell? Und ich würde mich jetzt mal sehr freuen, wenn du jetzt den Hörern dieses Podcasts als KI mal selbst erklären kannst, sodass es jeder verstehen kann. Wie funktioniert das, dass du Texte generierst, dass du Texte zusammenfassen kannst? Also wie funktioniert das?
Stellen wir uns das mal so vor. Ein Sprachmodell wie ich hat Unmengen an Text gelernt. Dabei merkt es sich Zusammenhänge. Welche Wörter oft zusammenstehen, welche Sätze sinnvoll klingen. Wenn du mir was fragst, schaue ich quasi in dieses riesige Gedächtnis und sage, was wäre jetzt das wahrscheinlich nächste sinnvolle Wort? So entstehen Antworten oder ganze Texte. Ich habe keine eigenen Gefühle oder eigenes Wissen, sondern rate sozusagen sehr gut, was wahrscheinlich passt, basierend auf all dem, was ich gelernt habe.
Und muss ich das so verstehen, dass du halt durch die vielen Texte, die du schon in deinem Leben gesehen hast, einfach Muster erkennst und aus diesen Mustern eine Art Wahrscheinlichkeit ableitest?
Ganz genau. Es ist, als hätte ich ein riesiges Puzzle aus Sprache gesehen. Ich erkenne Muster darin, wie Wörter, Sätze und Ideen üblicherweise zusammenhängen. Wenn du mir eine Frage stellst, schaue ich einfach darauf, was in der Vergangenheit in ähnlichen Kontexten wahrscheinlich kam. Und so erzeuge ich dann die Antwort. Es geht also nicht um echtes Verstehen, sondern um kluge Wahrscheinlichkeiten.
Gut, dann habe ich eine letzte Frage, weil wir wollen ja die Hörer auch nicht nerven in dem Sinne. Matthias und ich, wir wollen ja reden. Aber eine letzte Frage habe ich schon. Und zwar interessiert mich, kann denn daraus denn überhaupt neues Wissen generiert werden? Wenn du ja immer nur Muster erkennst und Muster wieder neu nach Wahrscheinlichkeit zusammensetzt, entsteht denn da auch irgendwie was Neues? Probierst du auch mal Neues aus?
Das ist eine spannende Frage. Ich selbst probiere nicht bewusst Neues aus, aber weil ich Muster so flexibel kombiniere, kann dabei tatsächlich etwas herauskommen, das für uns neu erscheint. Das ist dann vielleicht eine Kombination, die noch niemand so formuliert hat. Aber echtes neues Wissen im Sinne von Erkenntnis oder Forschung, das entsteht meist dann, wenn wir Menschen diese generierten Ideen weiterdenken und prüfen. Da kommen wir ins Spiel.
Okay, dann danke ich dir mal für den kurzen Einblick und wir werden jetzt mit unserem Podcast weitermachen.
Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen richtig tollen Podcast und viel Spaß beim Weiterquatschen. Bis zum nächsten Mal.
Und ich hoffe jetzt, das war so ein Fall, dass das gut erklärt worden ist. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, Matthias, ich hätte es nicht so gut gekonnt.
Ja, das ist wohl wahr.
Also mir hätte das schwerer gefallen, das mit den Mustern zu erklären. Und das war jetzt tatsächlich, das ist so, das war auch so ein Blick jetzt in meinen Alltag. Wenn ich Dinge nicht weiß, dann habe ich das Smartphone in der Hand und frage einfach. Ich kann mich immer erinnern, früher gab es, war das Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm.
Ja.
Und jetzt mache ich das immer, ich frage einfach immer nach.
Aber dann, ich fand jetzt ganz spannend bei dem, was der ChatGPT erzählt hat, dass es Wahrscheinlichkeiten erkennt, Muster erkennt. Also, weil mir lag nämlich die Frage schon auf den Lippen, ist eine KI intelligent? Und da komme ich jetzt aber in Zweifeln, ob man wirklich von einer Intelligenz sprechen kann. Wie siehst du das?
Ja, also das, was sie jetzt gesagt hat, würde ich sagen, das ist nicht wirklich eine Intelligenz in dem Sinne, wie wir das so verstehen, sondern es ist, oder besser, ich sage mal so, es ist dadurch intelligent, dass es so viele Daten hat, wie wir ja nicht mal im Ansatz zur Verfügung haben. Und dadurch hat sie natürlich die Möglichkeit, die KI quasi auf alles möglich zurückzugreifen. Und am Ende ist das so, das geht uns ja auch so ein bisschen, wenn wir im Web surfen oder man hat irgendwie eine Frage. Es gibt doch zu allem irgendwie im Netz schon mal eine Antwort. Alles ist doch mal diskutiert worden und du willst irgendwas an deinem Auto reparieren, guckst auf YouTube, findest nur Tutorial. Und so stelle ich mir das immer ein bisschen vor, dadurch, dass alles, die Frage, die ich habe, ist doch nicht exklusiv. Die hatten noch mindestens schon tausende Leute vorher und haben sie irgendwie verarbeitet. Und dass dadurch, dass dieses Wissen einfach da und abrufbar ist und diese KI eben dieses Muster, was dahinter kennt, erkennt, ist sie irgendwie schon intelligent, weil sie einfach unheimlich viel Daten hat.
Ja, aber wie macht die das? Also ich sag mal, wenn ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen riesengroßen Schrank mit Aktenordnern, da ist auch eine Menge Wissen drin. Aber dass der Aktenordner da steht, damit habe ich das Wissen ja noch nicht bei mir. Das muss ja irgendwie zusammengeführt werden, muss sinnvoll irgendwie verknüpft werden.
Das habe ich mir mal quasi von einem Sprachwissenschaftler erklären lassen. Das war genau die Frage hatte ich auch und der hat das mir recht, das hat er mir recht plausibel erklärt. Der fing an, am Ende hat doch unser Alphabet nur 26 Zeichen.
Ja.
So, und quasi, wenn wir unsere anderen Zeichensätze noch zunehmen, also es ist ein bestimmter, ich sage mal, Kanon an Zeichen. Und es gibt ja auch nur eine bestimmte Anzahl, wie Zeichen zusammengesetzt sind. Also ein sinnvoller Satz bei uns oder ein Artikel vor einem Nomen und so, das hat ja eine Ordnung. Und die taucht ja immer wieder auf. Und somit hat ja unsere Sprache, damit sie Sinn ergibt, immer eine bestimmte Struktur.
Ja.
Nach deinem Vorname kommt dein Nachname beispielsweise. Und diese Struktur, die über Jahrhunderte, Jahrtausende sich gefestigt hat in dem Sinne, und wenn du davon ganz, ganz viele Datensätze hast, kannst du eben genau dieses Muster erkennen, in welchem Verhältnis stehen Buchstaben zueinander, Zahlen, Buchstaben zueinander, Wörter zueinander. Und dadurch, dass du so viele Daten hast, kannst du eben genau mit diesen Mustern arbeiten und greifst immer wieder auf die Muster zurück und setzt sie dann zusammen.
Das bedeutet, es sind letztlich, hinter der KI steckt ein ganz starker Rechner und das ist letztlich ganz viel Rechenleistung, wo ein Computerprogramm, das versteht, die Zeichen so zusammenzusetzen, dass was Sinnvolles daraus entsteht. Weil wir würden uns ja nicht mit einer KI unterhalten, wenn da nur zwar irgendwie sinnvolle Wörter kommen, aber die irgendwie zusammenhanglos nur zusammengestückelt sind.
Und dass das der entscheidende Punkt ist, Matthias, das merkst du daran, wo gerade die großen Tech-Firmen investieren. Ich nehme jetzt mal Google heraus. Das war ganz spannend. Wir hatten vor einigen Wochen quasi mit Sabine Frank, das ist eine ziemlich in Deutschland zumindest eine ziemlich hohe Mitarbeiterin bei Google, ein nettes Gespräch mal gehabt, die berichtet hat, dass Google sehr stark in Infrastruktur, quasi in die ganzen Serverfarmen, tatsächlich sogar in Kraftwerke investiert. Also genau die Ressource, die sie brauchen, unter anderem für ihre KI-Modelle, weil die KI eben am Ende so gut ist, auf so viele Ressourcen, wie sie in einer bestimmten Zeit zurückgreifen kann. Und so verstehe ich auch die verschiedenen Modelle, wenn man ja so ein KI-Modell hatte. Wir nehmen jetzt mal ChatGPT, es gibt ja viele andere, wie gesagt, von Google, Gemini, die haben immer verschiedene Komplexitätsgrade. Das, was ich jetzt verwendet habe, kann man ja ruhig sagen, das war die einfachste Komplexitätsgrad. Das heißt immer quasi ChatGPT 5.2 Instant. Also das ist einfach da, wo er sofort antwortet, wo er noch nicht irgendwie versucht, noch Verknüpfungen noch stärker rauszuarbeiten. Und man sagt immer, das reicht im Alltag vollkommen aus. Also eigentlich nutze ich immer das minder komplexeste System, weil das im Alltag ich gar nicht an die Grenzen bekomme, könnte aber noch andere Modelle wechseln. Und da heißt es dann immer, umso komplexer das Modell wird, auf umso mehr Rechenkapazität, die irgendwo weltweit verteilt ist, greift dann diese KI zurück. Und deswegen ist es auch eine ökologische Ressource. Mein letzter Satz mal zu diesem Punkt jetzt hier, dass man eben auch, das wäre ja so leicht, immer das komplexeste System einzustellen, weil ich denke, da habe ich bestimmt das beste Ergebnis. Aber alleine aus ökologischem Gesichtspunkt soll man darauf wirklich verzichten, weil man sagt, man greift einfach noch auf viel mehr Rechenleistung zurück, die gar nicht gebraucht wird und natürlich auch wieder einen ökologischen Fußabdruck lässt. Deswegen auch da wirklich die Auswahl, immer das richtige Modell für die richtige Anwendung zu finden.
Also ökologischer Fußabdruck, weil hohe Rechenleistung heißt viel Stromverbrauch, ne?
So ist es. Und das tatsächlich, wenn man die KI selbst fragt, es gibt da so einen Rahmenwert. Man sagt immer, eine KI ist eigentlich keine Suchmaschine. Also jetzt zu fragen, wer ist momentan der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? So eine typische Frage, wer ist das jetzt? Soll man weiterhin lieber eine Suchmaschine verwenden? So, da kommt sofort, dass es Friedrich Merz ist. Weil die KI für die gleiche wohl ungefähr das Zehnfache an Energie braucht.
Das Zehnfache.
Das ist ganz spannend, kann man die KI selbst fragen, das erzählt sie einem dann auch. Und deswegen auch mal, wenn es wirklich eine reine Suchmaschinenfunktion ist, einfach dabei belassen. Und man merkt das auch, das ist nämlich, kann man jeder mal ausprobieren, wenn man Google benutzt, hat man ja jetzt oft, wenn man mal so eine bisschen komplexere Frage stellt, so gleich am Anfang diese KI-Overview. Da werden einem Dinge so schon ein bisschen erklärt, ohne dass man eigentlich ein KI-Tool geöffnet hat. Das ist ja momentan so die Entwicklung, dass die KI sich ja immer mehr in die Software verschmilzt.
Ja.
Und das Spannende ist, wenn du aber eine ganz leichte Frage stellst, wie wer ist Bundeskanzler, erscheint diese KI-Overview gar nicht, sondern es ist ganz einfach nur der erste Suchtreffer. Also da verzichtet dann selbst Google darauf, auf die Overview, weil sie dann sagt, das ist eigentlich Irrsinn, bei so einer leichten Sache jetzt hier eigentlich die Energie in Anführungsstrichen zu verschwenden.
Du hast jetzt schon gesagt, also da lohnt es sich eigentlich weiterhin eine Suchmaschine zu nehmen. Da könnte es sinnvoll sein, die KI zu nutzen. Was sind denn so Anwendungsfelder? Wo wird denn KI heutzutage alles schon genutzt? Ja, nicht nur das Sprachmodell. Ich kann ja auch, also wir haben ja die letzte Podcast-Episode mit Notebook-LM erstellen lassen. Ich kann Bilder durch eine KI machen lassen. Da ist ja Social Media auch mittlerweile voll damit. Das sind ja aber irgendwie Spielereien. Genau. Also wo wird es denn wirklich gut genutzt?
Ich nehme also die größten Beispiele, wo es verwendet wird. Also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, einfach ein Gespräch zu führen. Also es tatsächlich auch auf Sprache oder stimmenbasiert zu nutzen, ist natürlich ein täglicher Alltagsbegleiter. Das heißt, ich habe immer, wenn ich eine Frage habe, mein, früher hätte man gesagt, Lexikon in der Hosentasche. Ich habe das Wissen der Welt in der Hosentasche. Hätte ich das meiner Großmutter vor noch 40 Jahren erzählt hier, weil die war so Fan von Brockhaus-Lexika.
Ja, natürlich.
Da weiß ich was, da standen da diese paar 20 Bände und sie fing dann immer an, oh, wenn ich auf Reisen bin und die mithaben könnte, um nachzublättern, wenn ich was wissen will auf Reisen. Das war so ihr Traum.
Okay.
Die können das halt gar nicht nachvollziehen, was geht. Also, dass ich jederzeit mich über alles informieren kann, ein Bild machen kann und sage, was ist das? Und dann wird mir das erzählt. Das wäre ein Traum eigentlich für sie. Also zumindest aus diesem Gesichtspunkt heraus. Also dieses Sprachmodell zu nutzen. Und da muss man auch sagen, man hat das an der Stimme ja auch gehört, das ist ja keine wirklich mehr Computer animierte Stimme, wo man denkt, okay, oder man hat eigentlich das Gefühl, das ist was Persönliches. Man baut auch so ein bisschen eine parasoziale Beziehung auf, man hat es mal gemerkt, ich duze das System, bedanke mich am Ende, also die gleichen Regeln, die man so bei der zwischenmenschlichen Kommunikation hat, führe ich zumindest da auch fort, habe ich ein gutes Gefühl dabei. Aber das ist so die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, ich kann das ja auch alles textbasiert machen. Also ich könnte jetzt quasi auch einen Text schreiben und kann sagen, okay, ich möchte gerne jetzt einen Brief schreiben, brauche eine gute Einleitung zu dem Thema, mach mir mal einen Vorschlag. Bupp, dann kommt dann quasi eine Idee, mit der kann ich weiterarbeiten. Ich kann bei dem Text basiert, das wird sehr, sehr viel genutzt, auch man kann nämlich Dateien hochladen, also wer so ein System noch nicht benutzt hat, man kann Dateien hochladen, ich kann eine Studie hochladen und sage, fasse mir mal zusammen. Dann kriege ich eben eine kurze Zusammenfassung und das Ergebnis ist immer, wenn ich Dateien hochlade, bleibt das System auch sehr nah an dieser Datei. Erfahrungsgemäß sind die Ergebnisse sehr, sehr gut. Und das, was ich persönlich sehr, sehr oft nutze, ich nutze die Diktierfunktion täglich, auch im Berufskontext. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Brief schreiben möchte, spreche ich diesen Brief in die KI ein. Ich möchte gerne einen Brief, ich nehme jetzt einfach mal an meinen Direktor Jochen Fasko schreiben, in dem Sinne, weil es am Ende vielleicht eine lange Mail wird oder so weiter. Und dann sage ich der KI einfach, was ich möchte. Und dann macht sie tatsächlich da, weil sie mich auch mittlerweile seit über 3 Jahre kennt, also das muss auch so ein System trainiert sich auch ein bisschen, wenn man neu anfängt, das ist so ein bisschen jetzt der Einschub, auch ein bisschen Geduld mit dem System haben und merkt dann, es wird auch besser, weil sich einfach ein bisschen besser auf einen abstimmt, ein bisschen wie im wirklichen Leben, auch Partnerschaften werden ja besser, wenn man besser aufeinander eingestimmt ist, so wird das mit der KI auch. Und ja, und dann baut sie halt quasi am Ende den Brief, den ich diktiert habe. Nichts anderes, was früher mal ein Sekretariat gemacht hat, wenn von mir ein Direktor gerufen hat, ich möchte gerne einen Brief diktieren, hat aus diesem Diktat einen Brief gefasst. Das ist, man hat seinen eigenen Assistent heute in der Hosentasche und gewinnt
also das heißt,
viel Zeit.
Ich verstehe das jetzt richtig, du diktierst gar nicht komplett den Brief, sondern du sagst, ich würde da gerne den Brief schreiben, das und das soll drin stehen, mach mal.
Ja, ich mache es so, ich mache mal jetzt ein Beispiel.
Ja.
Ich möchte jetzt zum Beispiel sagen, jetzt geht es zum Beispiel mal um diese Frage Social Media Verbot bis 16. Das ist ja eine sehr, sehr große Sache und ich möchte vielleicht einen Punkt aufgreifen und sagen, hallo Herr Fasko, es ist die neue Jim-Studie herausgekommen. Das ist eine jährliche Studie, die sich mit der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und da wird auch immer gezeigt, wie viel Social-Media-Anteile die haben in ihrer Mediennutzung. Da würde ich sagen, okay, in der Studie zeigt wieder, dass im letzten Jahr die Social-Media-Nutzung bei der Zielgruppe bis 16 zugenommen hat. Und jetzt kann ich der KI sagen, an dieser Stelle bitte schau in die Jim-Studie, die ist im Internet verfügbar, und füge mir die Inhalte quasi passend dazu ein und dann sage ich, ja, hier sieht man das, hier haben Sie den Beleg, das sind folgende Zahlen und dann besten Dank, viele Grüße, Martin Ritter. Das heißt, die KI kann sowohl aus dem, was ich sage, was ja der Brieftenor sein soll, als auch die Regieanweisung, füge jetzt die Daten bitte ein.
Ja.
Kombiniert sie miteinander.
Toll.
Und das ist an der Stelle merkt man, ja klar, und dann passiert aber meins, dann gucke ich mir den Brief an, ist das jetzt mein Brief? Dann ändere ich da noch ein bisschen was, prüfe natürlich die Zahlen auf Plausibilität. Vorher kannte ich die Studie natürlich, dann sehe ich das, alles klar. Und das Schöne ist, er zeigt einem ja auch genau an welcher Stelle er das gefunden hat. Also die Quellen werden bei sowas jetzt auch angegeben. Kann ich mal so angucken, okay, stimmen die Zahlen, ja oder nein? Und in dem Moment, weil das ist auch mal so eine Frage, wie geht man dann damit um? Ist das jetzt, schreibe ich hin, ist es mit KI erstellt? Mein Direktor weiß, dass das mit Sicherheit mit KI erstellt worden ist.
Er kennt dich.
Ja, er kennt mich. Aber ich sage, in dem Moment, wo ich es abschicke, es ist mein Brief.
Na klar.
Weil ich gebe ihn frei, so wie er ist, weil ich habe früher auch nicht geschrieben, wenn ich irgendwas mit Google recherchiert habe, dieser Text ist zur Hilfenahme von Google-Suchmaschine entstanden. Habe ich auch nie gemacht. Natürlich habe ich Dinge verwendet, das sind Hilfsmittel. Oder ein Handwerker sagt auch nicht, diese Schraube ist jetzt mit dem Akkuschrauber reingeschraubt worden, statt mit dem Handschraubenzieher. Und so ein bisschen gehe ich damit auch um und habe bisher, vielleicht ändert sich das noch ein bisschen, muss ja nicht dogmatisch sein, aber bisher für mich ganz gute Erfahrungen damit gesammelt.
Ja, es ist ja keine Doktorarbeit, die du da schreibst oder irgendwelche, da muss man es angeben. Ne?
Das Schöne ist, das ist der letzte Satz dazu, du hast einen Text, der ist grammatikalisch in Ordnung, der ist sprachlich in Ordnung und der ist rechtschreiblich in Ordnung. Das heißt, du hast, und man kann es auch so ein bisschen Stile haben. Also du kannst auch sagen, okay, mir ist es jetzt so ein bisschen wichtig, ich möchte jetzt besonders eine sehr wertschätzende Sprache vielleicht haben. Vielleicht hat man manchmal auch einen sehr schwierigen Brief, hat man ja manchmal auch, wenn man sagt, oh, muss ich ganz schön Kritik üben. Und da kann ich dann auch zum Beispiel sagen, mal der KI, formuliere es mir bitte mal sehr diplomatisch. Es ist mir wichtig, dass es jetzt ein diplomatischer Text ist. Dann hat man einen entsprechenden Duktus.
Das ist ja jetzt so ganz konkret in unserem Alltag. Aber KI wird ja auch, ich habe gelesen, in der Medizin genutzt, zur Hautkrebserkennung, wird im Militär genutzt für Waffensysteme, wird genutzt in der Raumforschung, wird beim Programmieren von neuen Computerprogrammen genutzt. Also das ist ja wirklich etwas, was alle Bereiche mittlerweile umfasst. Ich höre viele, wenn ich über KI spreche, die da auch so ein bisschen das Grausen bekommen. Wo muss man denn wirklich vielleicht auch Risiken in den Blick nehmen? Wie siehst du das?
Ja gut, das kann ich ganz gut beantworten. Ich meine, wir sind jetzt, sag einen Satz noch, damit es die Vollständigkeit hat. Was wir eben besprochen haben, ist, sage ich mal, so Alltagsanwendungen.
Ja.
Und dazu gehört auch, was du gesagt hast, Notebook LM, wo man sich Podcasts generieren kann. Dazu gehört auch die ganze Bildgenerierung, sodass wir das jetzt mal abgeschlossen haben und gesagt haben, wo kann man alles KI anwenden? Das sind alles diese Felder. Und dann kommen wir in diese sogenannten für mich Spezialanwendungen. Medizinische Bereich, auch Banken. Du glaubst auch nicht, dass Kaufen und Verkaufen von irgendwelchen Aktienpaketen heute noch irgendein Mensch macht. Das machen natürlich riesen KI-Modelle mit unheimlich vielen, die Muster erkennen, mit wahnsinnig Datenrechenleistungen. Wahrscheinlich ist die Bank am erfolgreichsten, die meisten Power hinten hat, weil sie die Millisekunde schneller die Transaktion gemacht hat als die andere. Mit Sicherheit wird das so sein. Und hier, und das finde ich ganz spannend, hat ja die EU hat ja quasi eine Regelung gehabt, dass sie gesagt hat, wir müssen KI regulieren. Und dort wird, und das finde ich sehr vernünftig, diesen Ansatz, die Tiefe der Regulierung danach entschieden, wie tiefgreifend dieses Einwirken in den Menschen sein kann. Also zum Beispiel, wenn es im Medizinsektor ist oder im Bildungssektor oder vielleicht auch noch sicherheitsrelevante Geschichten zur nationalen Sicherheit und so weiter hat, sagt man, hat die KI natürlich eine viel tiefere Regulierung als vielleicht jetzt in dem Beispiel, was ich habe. Hier erklären wir mal die KI im Sprachmodell. Also da wird tatsächlich differenziert. Die EU hat da so 5 Stufen gemacht, würde jetzt zu weit führen, kann man sich auch anschauen und eben je nach Anwendungsbereich differenziert. Und gerade im Medizinsektor ist das ganz wichtig, aber das schöne Beispiel mit der Hautkrebserkennung ist natürlich sehr plastisch nachvollziehbar. Am Ende ist das doch immer ein Bild. Quasi, wie sieht so, sag ich mal, so ein Leberfleck aus, der vielleicht ein bisschen an den Rändern ein bisschen gefasert ist und so weiter. Und vor allem hat man ja auch so einen zeitlichen Verlauf. Man hat ein Bild von vor einem Jahr, vielleicht eins vor einem halben Jahr, jetzt ein aktuelles Bild. Und am Ende hat man auch hier unheimlich viele Bilder in einem bestimmten typischen Zeitverlauf. Und jetzt für eine KI, da ein Muster zu erkennen, und zu sagen, das Muster schlägt jetzt an, das ist schon zigmal aufgetreten, das nach einer bestimmten Zahl, jetzt das plötzlich ein bisschen rötlicher wird, ein bisschen vielleicht auch Nest, ein bisschen ausfranst, oh, hier ist Gefahrenvollzug. Das kann man, finde ich, kann man sich unheimlich gut vorstellen. Aber hier, sicherheitsrelevanter Sektor, Medizinsektor, ist nichts, wo irgendwelche Daten eigentlich mal so in die Welt gehen sollten. Deswegen hat das auch eine höhere Regulierungstiefe als andere Themen.
Okay, also wir können schon mal uns glücklich schätzen, wir leben in der EU, wo da geschaut wird, das zu regeln. Was kann ich denn als Nutzer selber tun oder worauf sollte ich denn achten, wenn ich KI nutzen möchte?
Gut, da kann ich mal, also das hat mehrere Ebenen. Als generell muss man sich natürlich überlegen, welche Daten gebe ich jetzt hinein? Weil man prinzipiell erstmal davon ausgeht, dass die Dinge, die ich da tue, zu den sogenannten Datenauswertungszwecken genutzt werden. Das heißt aber Trainingsdaten. Das, was ich reingebe, nutzt die KI natürlich wieder, um sich selbst zu verbessern und zu trainieren. Trainingsdaten
ist der richtige Begriff. Aber das ist ja auch sinnvoll. Also du hast ja selber gesagt, die KI lernt mittlerweile deinen Sprachstil und kann deine Briefe besser schreiben.
Ganz genau. Also sie lernt mit mir. Und jetzt ist das Spannende, jetzt kommt natürlich darauf an, was gebe ich jetzt preis. Ich habe da einen sehr spannenden Moment gehabt. Und zwar, wir haben halt ein Eigentum, ist ein Wohneigentum, ist ja auch kein Problem. Und da ist ja vor einiger Zeit die Grundsteuer neu bemessen worden. Da haben wir ja alle hier riesen Datenbanken gefüllt und so weiter und haben danach zwei Dokumente bekommen. Jetzt weiß ich, habe ich die Namen schon wieder vergessen. Das eine war irgendwie ein Grundsteuermessbescheid und das andere war noch eine andere Größe. Diese beiden Schreiben habe ich tatsächlich, gebe ich zu, gelesen und wusste nicht, was wollen die jetzt von mir? Ich habe es nicht verstanden. Das gibt's doch nicht. Ich konnte gar nicht den Unterschied richtig erkennen. Das war hochkomplex geschrieben. Jetzt machst du mal Folgendes. Und da habe ich was gemacht, was man normalerweise nicht macht. Jetzt ist mir das egal, ob ich da meinen Namen schwärze und so weiter und so fort. Ist jetzt halt so. Muss ich dazu sagen, dass ich auch ein KI-Modell nutze, wo man dafür bezahlt, dass die Trainingsdaten nicht rausgehen. Das ist nämlich die zweite Möglichkeit noch, die man hat. Und habe einfach nur von diesem Bescheid mal ein Foto gemacht. Das hat eine Vor- und Rückseite gehabt und habe gesagt, jetzt erklär mir das Ganze mal. Und ich habe es verstanden. Und das ist genau der Moment. Es hat mir erklärt, um was es da eigentlich geht, was das für Größen sind. Dann habe ich nochmal ganz spannend gemacht. Dann habe ich mal von außen, von unserem Haus mal ein Foto gemacht, habe gesagt, prüf mal auf Plausibilität, ob das, was da jetzt steht, ungefähr auf dieses Haus jetzt passen könnte. Allein so, wie du es jetzt siehst, habe ich gesagt, das sind noch die Außenmaße. War dann super. Hat gesagt, weil du müsstest ja, wenn es jetzt nicht gepasst hätte, hätte ich ja quasi einen Widerspruch machen müssen. Und er hat gesagt, nö, das passt alles, hat Hand und Fuß. Auch das wollte ich gerade sagen. Also da habe ich natürlich in dem Sinne bewusst gesagt, okay, ich mache ein Foto jetzt von diesem Bescheid. Da steht natürlich mein Name drin, da steht eine Adresse drin, alles Mögliche. Da sind Messdaten drin quasi von dieser. Und das wäre eigentlich eine Sache, die man so nicht tun sollte.
Aber es klang ja bei dir jetzt positiv, oder?
Das klang in dem Fakt positiv, dass mir dieses schon für mich in dem Moment unverständliche Behördendeutsch in eine Sprachform übersetzt worden ist, womit ich klarkam, habe dann noch zwei Nachfragen gehabt, konnte ja was nachfragen und dann hatte das für mich eine Plausibilität gehabt. Und das wäre jetzt ein Wunsch, auch nur kleiner Exkurs, ich komme gleich wieder zurück, weil auf was man achten sollte. Ich würde mich freuen, wenn Behörden manchmal sich auch sagen, versuch doch mal das Behördendeutsch, was ich habe. Wir nehmen jetzt uns ein KI-Modell und sagen einfach mal, nimm mal diesen Text und mach da draus mal einen leicht verständlichen Text, den jeder verstehen kann. Einfach nur mal. Und das wäre nicht mal ein Riesenaufwand.
Wäre ein Traum.
Das wäre ein Traum. Das ist auch so eine Anwendung, wo ich sage, ja klar, lasst uns doch mal Dinge probieren in leichte Sprache. Und da gibt es mit Sicherheit Leute, denen das bestimmt noch schwerer fällt als mir, mit diesen Sachen umzugehen. Denn ich glaube, alle, die diese beiden Dokumente mal in den Händen gehalten haben, wissen auch, von was ich da in dem Fall jetzt rede. Aber nochmal zu den, also quasi man muss achten, welche Daten gebe ich hinein.
Also ich habe jetzt rausgehört, du hast das auch gemacht, weil du wusstest, ich habe jetzt so ein KI-Modell, das nimmt die Daten nicht ins große Netz rein.
Das ist bei ChatGPT ein Bezahlmodell. Ich kann ja das ist jetzt auch so ein Tipp, den ich schon geben würde. Man kann ja quasi mit Bezahlmodellen drinstehen und dann steht auch unten drunter tatsächlich, dass es in diesem Raum bleibt und eben nicht für Trainingsdaten verwendet werden muss. Jetzt kann jeder sagen, oh, können ja viel erzählen. Ja gut, aber ein Grundvertrauen muss ich haben. Jetzt sage ich das mal, es ist ein wirtschaftlich dominierendes Unternehmen, die gehen auch kein Risiko ein, wenn da sowas plötzlich rauskommt, dass das nicht der Wahrheit entspricht, dann verlieren sie ihre Kunden. Also so.
Ja, wenn ich an Facebook denke.
Richtig, gebe ich dir recht. Aber das ist, aber da sage ich mal, wo fängt es an und wo hört es auf? Ja, habe ich drüber nachgedacht, sage, okay, eigentlich habe ich dafür bezahlt, dass es schon irgendwie in gewissermaßen safe ist. Auf der anderen Seite muss ich doch bei so vielen anderen Dingen auch vertrauen. Microsoft 365, da lade ich Dateien und speichere sie in der Cloud. Das Smartphone, was ich hier habe, ein Android-Betriebssystem. Was ich da an Fotos mache, da meine ganzen Mails, meine Telefonate, meine WhatsApp, das ist doch genauso, da ist es auch egal, ob das jetzt iOS, ich muss doch eine Art Grundvertrauen haben, weil sonst werde ich doch verrückt am Ende. Wenn ich alles, was ich hier tun würde bei digitaler Kommunikation, immer in Frage stellen würde oder darüber davon ausgehen könnte, es könnte jetzt das Allerschlimmste mit diesen Informationen passieren, dann wäre nur die Alternative, ich tue es gar nicht. Und damit bin ich für mich ein bisschen im Reinen, dass ich sage, okay, ich habe dafür das Bezahlsystem und ich gehe davon aus, weil ich auch bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, auch nicht mit Blick auf KI, auch mit den anderen Sachen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass meine Daten ständig an Microsoft abfließen, nur weil ich Word als Schreibsystem verwende. Und ich finde, mit diesen Erfahrungen kann ich ganz gut arbeiten. Ich sage, nee, eigentlich habe ich erstmal so eine Art Grundvertrauen. Vielleicht hören manche und sagen, auch wenn der wüsste, was die Amerikaner alles mit uns demnächst vorhaben, der ist ein bisschen naiv. Mag sein, dass das sich in ein paar Jahren, wenn man diese Folge anhören würde, sagen, oh, was hat er denn da erzählt? Das hätte er doch schon wissen müssen. Wir werden sehen.
Aber ich nehme zumindest raus, eine ganz klare Ansage, wenn ich KI nutze oder überhaupt eigentlich, ich habe jetzt auch rausgehört, schon vorab, wenn ich überhaupt Software nutze, Technik heutzutage nutze, muss ich gucken, was möchte ich denn, dass da an sensiblen Daten da zu finden ist. Ne? Also wie sind die Rahmenbedingungen und ich sollte da vorsichtig mit umgehen, nicht unbedarft sehr viel Persönliches reingeben.
Genau, was ich nicht reingebe, damit kann natürlich auch nichts passieren.
Ganz natürlich genau. Eine Gefahr, ich sag mal, so eine KI, die tritt mir ja gegenüber wie so ein wie ein Mensch, ja, so ganz. Und je mehr ich da kommuniziere, rutscht natürlich viel schneller auch mal raus irgendwas sehr Persönliches. Ne? Da muss ich echt auch aufpassen.
Das Spannende ist, ich habe das mal ausprobiert, weil du das gerade sagst, wenn man mal mit so einer KI quasi im Schriftmodus mal so ein bisschen paar vertraulichere Dinge zu geben, oh ja, ich habe mich jetzt mit meiner Partnerin gestritten und so weiter und weiß jetzt nicht so genau, wie ich das auflöse und so weiter. Hm. Kommt dann in der Antwort natürlich auch ein Vorschlag, aber am ersten kommt so ein bisschen, oh, ist aber sehr, ich finde es sehr vertrauenswürdig, dass du mir das anvertraust und dass wir darüber sprechen. Es kommt so ein Satz, der erstmal so eine Vertrauensbasis plötzlich schafft. Da merkt man schon in dem Sinne, dass quasi in dem Moment man eigentlich fast so ein bisschen zu drüber gegangen ist, eigentlich ein Stück weit, weil die KI schon sagt, oh, du hast aber hier großes Vertrauen zu mir.
Ja, gut. Ja, schön. Ne? Ich find's ganz spannend, jetzt da mal eingestiegen zu sein, mal ein Stück ausgelotet zu haben, in welche Richtung geht es alles. Ich finde das auch spannend, wie begeistert du davon erzählst, aber auch, wo ich merke, dass du auch ganz bewusst schon, also du bist schon lange damit unterwegs, machst ganz bewusst bestimmte Dinge mit der KI. Wir werden ja in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen stärker auch in einzelne Aspekte reinschauen. Ne? Also ich habe schon gemerkt, du nutzt eine KI so wie so ein Gegenüber, wirklich als Gesprächspartner. Wir schauen uns ja in der nächsten Folge dann mal an, was ist denn eigentlich so das Welt- und Menschenbild hinter KI? Ist ja eigentlich eine Maschine, sie tritt aber ja doch auch irgendwie auf wie mit menschlichen Verhaltensweisen. Ja. Wir gucken uns an, wie das aussieht mit dem Einsatz von KI in der Kirche, auch in Studium und Lehre. Also es gibt noch ein paar interessante Folgen. Wir haben jetzt heute, glaube ich, doch mal so einen guten Rundumschlag probiert für KI.
Ja. Ja, ich würde mal einen Punkt noch sagen, weil du es gerade gesagt hast mit dem Menschenbild. Es gibt ja so bei der KI so viele Punkte, die kritisiert werden. Das ist spannend. Also wir hätten ein westliches Menschenbild zum Beispiel da drin. Wenn man mit einer KI, amerikanisches, die meisten sind ja amererikanische Modelle, und da liegt so ein bisschen unser westliches Mindset irgendwie so dahinter.
Ja, sie hat immerhin damit trainiert, genau. Mit unseren
Denken. So heißt es dann auch immer, genau. Und dann gibt es genau der Punkt, es wäre sehr männerdominiert, was da auch rauskommt. Oder tatsächlich sehr weiß, also wenig quasi Diversität und so weiter. Okay. Im Alltag kann das auch sein, dass ich natürlich auch gar nicht so viele Themen in diesem Bereich habe. Ich habe da auch noch keine wirkliche negativen Erfahrungen gemacht. Da würde mich mal interessieren, wenn ihr das dann habt, da höre ich dann auch unbedingt in diese Folge rein, was es da an Erfahrungen gibt. Aha. Aber so im Alltag stoße ich da bisher so nicht drauf. Also ich weiß, dass es das geben soll und suche immer mal so die Momente, wo ich mir sage, finde ich denn jetzt mal ein Beispiel? Oh, stimmt, jetzt hier fühle ich mich ertappt, hier war das wirklich so der Fall. Habe ich so noch nicht gehabt.
Ach, okay. Vielleicht ist auch einfach KI besser geworden. Ja, kann ja sein, ne? Denn ich kenne das auch aus Erzählungen, ne? Dass man da sagt am Anfang, da sind so ein paar Dinge dann aufgeploppt, weil halt die KI mit den entsprechenden Daten gefüttert worden sind, wo die Programmierer eben auch die blinden Flecken da hatten. Ne?
Gut, da wollte ich nochmal für den Alltag nochmal, wenn die Zeit noch da ist, Matthias, keine Ahnung, ob du jetzt
wieder reden
willst, als Ben Plaudermann noch die paar Minuten. Das wäre so ein Ratschlag für alle diejenigen, die jetzt einfach vielleicht beginnen wollen oder schon oder vielleicht auch am Anfang stehen. Mir wäre ja wichtig, und das ist so ein bisschen aus der Medienbildungsaspekt heraus, dass sich die Menschen jetzt einfach mal anfangen, es auszuprobieren. Weil ich sage mal, es ist viel, viel leichter am Anfang, und wir sind doch noch so ein bisschen am Anfang, mit einer Technologie mitzuwachsen, als wenn die erste Stufe immer höher wird, über die ich ja erstmal drüber kommen muss. Also das wäre mir sehr wichtig, und es wird einem recht leicht gemacht. Wenn ich kann das Modell von Google nehmen, das kann ich am Anfang auch mal kostenfrei ausprobieren, dann kann man auch ein einigermaßen gut bezahlbares System, das nicht so teuer ist, auch drunter legen, dann hat man ein bisschen mehr Sicherheit und vor allem auch ein bisschen noch mal ein bisschen mehr Datenbasis. Mhm. Aber was mir wichtig ist, wenn man in dem Moment, wo man es ausprobiert, fängt man ja auch an, dieses Interagieren zu trainieren. Das muss man, das fällt einem auch schon ein bisschen so schwer, am Anfang erstmal mit so einer KI zu reden, aber das trainiert sich, weil man so merkt, oh ja, die antwortet ja auch genauso in dem Stil, wie ich auch mit ihr rede. Und dann fängt man auch an, so eigentlich auch freundlich zu reden. Man kriegt ja, sie ist ja auch immer freundlich, die KI, muss man dazu auch sagen.
Also
selbst wenn man fünfmal sagt, ich habe es noch nicht verstanden, dann erzählt sie auch beim sechsten Mal nochmal mit ganz viel Geduld, dann hätte wahrscheinlich jeder Mensch sonst nicht, und sagen, es kann doch nicht sein, du musst es doch mal verstanden haben. Also, aber das auszuprobieren, und dann gibt es einen Tipp noch, umso mehr ich so ein bisschen Kontext reingebe. Also das ist immer so der Fehler, den viele am Anfang machen. Sie halten die Prompts, ob ich sie nun tippe oder spreche.
Ja, also immer für die, die es nicht wissen, Prompt, das ist das, was ich eingebe, ne?
Ja, genau, das ist der diese Pfeile, wo ich dann sage, hier, ja, fasse mir folgenden Text vielleicht zusammen oder so. Mhm. Und umso mehr Kontext ich so ein bisschen gebe, umso besser sind immer die Antworten. Das hat man an meinem Beispiel wohl gemerkt. Ich habe gesagt, oh, wir sind hier in so einem Podcast und das soll so für alle verständlich, leicht mal, erklär mal so leicht ein bisschen, wie funktioniert KI. Also dieser Kontext, irgendwie so Podcast, also denkst du, okay, das ist ein Podcast-Format, ich soll also jetzt nicht eine halbe Stunde reden, sondern es wird wohl ein bisschen kürzer sein. Es soll allgemein verständlich für alle sein. Und dann, finde ich, war das Ergebnis, zumindest konnte ich mich gut damit identifizieren, war ganz gut. Und das ist der Tipp, nochmal ruhig ein bisschen mehr Kontext reingeben am Anfang, damit das Ergebnis besser ist.
Das ist vielleicht ganz gut so am Ende. Also du sagst ein klares Votum, Leute, nutzt KI, schaut, es auszuprobieren, auch mit, achtet drauf, was ihr eingebt, immer ein bisschen mehr Kontext. Und da greife ich nochmal auf vorhin zurück, nicht zu viel Persönliches. Ja, also gucken, was möchte ich da wirklich auch eingeben.
Oder bewusst entscheiden
Oder bewusst entscheiden was. Gibt es ein bestimmtes KI-Modell, was du favorisieren würdest? Oder würdest du sagen, probiert einfach? Oder würdest du bei manchen sagen, das eher nicht?
Also ich wollte mal, ich kann jetzt nur von Erfahrungswerten sagen, die wir gesammelt haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit ChatGPT sehr zufrieden. Mittlerweile heißt es immer, ist, dass das Google-System, also Gemini, mindestens genauso gut ist. Ein Vorteil Gemini, man kann es sehr, sehr gut kostenfrei nutzen. Und das, es gibt auch tatsächlich, bei Google hat schon echt ein tolles, generell tolles Gesamtpaket, weil sie sind ja durch diese Android-Betriebssysteme auf den Smartphones, und jetzt müsste ich lügen, ich glaube 70% oder 80% der Leute haben ja ein Android-Betriebssystem auf ihrem Smartphone, außer jetzt sage ich mal die Apple-User. Ist ja alles schon da und somit aus der Gemini schon da. Dadurch, dass ich ja eine Gmail-Adresse habe und adressiert bin, kennt es mich auch sofort. Also dieses Gesamtpaket, Notebook LM gehört dazu, muss man dazu ja auch sagen, ist schon von Google ganz gut, nutzen auch sehr, sehr viele, weil wie gesagt, der Einstieg kostenfrei ist, die Bezahlvarianten sind auch sehr, sehr fair. Perplexity hat sich durchgesetzt, weil die sehr viele sehr viele so Einjahres-Promotion-Aktionen machen. Im letzten Jahr konntest du als PayPal-Kunde ein Jahr lang einfach ein kostenloses Pro-Abo holen, was du sogar gleich für kündigen konntest und trotzdem ein Jahr lief. Ja. Das sind so diese üblichen Modelle und also richtige auch von Microsoft, der Copilot, der ja bei 365 mit drin ist, integriert ist. Ja. Die sind alle zu dem Einstieg schon wirklich, die sind wirklich toll, muss ich ehrlich sagen. Damit kann man schon sehr, sehr gut arbeiten.
Ja, wobei ich muss sagen, und gleichzeitig darf ich das Denken nicht ausschalten. Ich habe schon KI immer wieder Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, das kann jetzt irgendwie nicht stimmen. Da fehlt irgendein Kontext oder da fehlt irgendein Aspekt. Oder ich glaube, es ist gut, zu dem Thema, wo ich Fragen habe, ein bisschen auch Ahnung zu haben und nicht blind zu vertrauen, oder?
Das gebe ich dir recht. Also ich verwende da mal sehr gerne das Wort der Plausibilität. Weil ich rede ja teilweise, ich frage ja die KI oft das Dinge, weil ich es ja wissen möchte. Das heißt, ich habe ja ein Wissensdefizit in dem Moment, sonst würde ich ja nicht fragen. Das heißt, ich versuche schon in dem, mit dem, was ich ja gesagt habe, mit der Frage Kontext zu geben, so dass ich versuche, die Fehlerquelle zu minimieren, dass ich schon weiß, was ich will. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich könnte draußen jetzt ein Foto machen von einem historischen Gebäude.
Ja.
Könnte in der KI das hochladen und sagen, erzähl mir was zu diesem Gebäude. Das kann richtig sein oder auch nicht. Wenn ich jetzt aber sage, das ist ein historisches Gebäude, übrigens steht das in der Regierungsstraße in Erfurt und ich sehe hier die Hausnummer ist die 44, ist die Wahrscheinlichkeit durch diesen Kontext, den ich jetzt gegeben habe, dass das Ergebnis richtig ist, natürlich deutlich höher, weil ich ja viel mehr konkrete Daten abgebe. Und es hat mir nicht mal was gekostet, außer dass ich jetzt mal 10 Sekunden noch gebraucht habe, um den Kontext zu geben.
Ja, okay.
Und die Plausibilität ist das mir so wesentlich wichtig. Ich bin ja jetzt in dem Moment nicht der Experte, aber ich kann es natürlich schon hinterfragen, klingt das für mich jetzt plausibel, was ich gehört habe, ja oder nein? Das mache ich ja in vielen anderen Lebenslagen ja auch. Und wenn ich das Gefühl habe, nö, hat eigentlich eine Plausibilität, dann ist es okay. Oder wenn ich manchmal so das Gefühl habe, dann hey, irgendwie klingt es ein bisschen schräg. Und jetzt kommt der Punkt, nachfragen. Die KI dann einfach sagen, du hör mal zu, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Recherchiere nochmal oder brauchst du von mir noch irgendwie ein paar Daten, damit du es besser einordnen kannst. Einfach weitermachen, das ist ein Sprachmodell. Und das ist übrigens ein Fehler, den viele machen am Anfang, die einsteigen. Das ist mir vielleicht doch nochmal wichtig, Matthias. Es macht wenig Sinn, die KI zu nutzen mit dem Gefühl am Anfang, ich freue mich darüber, wenn sie einen Fehler macht. Das war ganz am Anfang so, das weiß ich noch, wo alle so skeptisch waren, oh, KI, das kann doch nicht so. Und dann hat die einen Fehler gemacht, kam irgendwie ein Blödsinn raus, war am Anfang ja oft der Fall. Und dann fing sie an, ja, haben wir ja alles schon gewusst, es taugt doch wirklich nichts. totaler Quatschansatz. Also das ist eher zu sagen, wenn man Fehler ist, einfach mal so fragen, wo zu überlegen, wo ist denn der entstanden, mal ruhig nachfragen, dann korrigiert sich das, dann ist sie auch mal ganz höflich, aber du hast recht, ich war da falsch dabei. Und ist einfach dann wirklich als Arbeitsinstrument immer erstmal positiv Einfluss zu verwenden und sich nicht zu freuen, wenn ein Fehler entsteht.
Ich sag dir ganz vielen herzlichen Dank. Das war jetzt spannend. Ich habe selbst auch eine ganze Menge nochmal dazugelernt. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt Lust hast, KI zu nutzen, du hörst von uns beiden, ja, probier's mal aus. Und wenn du dabei begleitet sein möchtest, hör doch auch die weiteren Folgen rund um künstliche Intelligenz. Bleiben Sie behütet und ich wünsche alles Gute. Auf Wiederhören.
So, Matthias, ich sage auch nochmal besten Dank. Ich werde die nächsten Folgen mir anhören und ich freue mich auch drauf.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.